Morgen. Ich hoffe, einige von euch sind auch gesegnet worden durch diese erste Zeit, die wir in diesem Gottesdienst hatten. Ich bin gesegnet worden nicht nur durch unsere Lobpreiser, die uns hier vorne geholfen haben, sondern auch durch eure Gebete. Vielleicht hat sich manche einer schon gefragt, warum wir hier eigentlich laut beten. Und wenn Emil sagt, ihr dürft gern laut werden, dann hat es nichts damit zu tun, dass Gott uns sonst nicht hört, sondern es hat auch was damit zu tun, dass wir die Gebete hören. Und wenn er die Psalmen mal lest, dann stellt er fest, dass David immer wieder sagt, ich will Gott rühmen vor der Gemeinde. Und es hat schon einen tieferen Sinn. Ja, heute gibt es den 6. von 7 Teilen zu unseren Grundwerten. Und bevor wir loslegen, gehen wir nochmal ganz kurz durch. Und ihr dürft einfach die Folien zügig durchlaufen lassen. Wir haben angefangen mit, wir sind wertschätzend und ermutigend. Der zweite Teil war, wir sind Gastgeber. Dann kam, wir leben als Familie. Wir lieben und ehren Gott und sein Wort. Letzten Sonntag hat Dave was über unsere zeitlose Botschaft und die zeitgemäßen Formen gesagt, was diesmal gar nicht so sehr mit unserem Gottesdienst zu tun hatte, sondern wo es eher um unser tägliches Leben ging. Heute kommt als siebtes, genau. Das wird nächste Woche der Abschluss sein, den Martin machen wird. Wir geben unser Bestes und heute geht es um das hier. Wir rechnen mit dem Übernatürlichen. Ich habe heute Morgen im Mitarbeitergebet schon gefragt, wer damit gerechnet hat. Es ging mehr als keine Hand hoch. Das ist ganz gut. Ich weiß nicht, ob du mit dem Übernatürlichen rechnest, hier im Gottesdienst. Ob du mit dem Übernatürlichen rechnest in deinem Leben. Ich habe mal nachgeschaut zum Thema Übernatürlich und dann ist mir gedacht, jetzt schaue ich mal nach, wie Wikipedia Gott definiert. Und ich habe euch das mitgebracht. Gott ist ein übernatürliches Geistwesen, das über eine große und nicht naturwissenschaftlich beschreibbare Macht verfügt. Ich habe da zwischendurch immer ein paar Sachen rausgelassen. Ihr könnt das Original gern nachlesen. Also Gott ist quasi der Inbegriff des Übernatürlichen, wenn du so willst. Und wenn wir davon reden, wir rechnen mit dem Übernatürlichen, dann könnte man eigentlich auch sagen, wir rechnen mit Gott. Wir rechnen damit, dass Gott nicht nur irgendwo fern im Weltall vor sich hin schwebt und hier alles seinen Gang gehen lässt. Oder dass Gott irgendwo auf einer Wolke sitzt und einfach zuguckt. Wir rechnen damit, dass Gott nicht alles laufen lässt, sondern dass er eingreift. Und wie Gott eingreift, das kann ganz unterschiedlich sein. Das können Heilungen sein. Wir beten mit Kranken und wir hoffen und glauben, dass Gott Änderungen schenkt und Heilung schenkt. Das können Wunder sein, die passieren in der einen oder anderen Form. Das können Führungen sein, dass wir darum bitten, dass Gott uns zeigt, wie wir uns entscheiden sollen. Das kann Reden Gottes sein. Wir hatten das in der Einheit über das Wort Gottes, haben uns ein bisschen damit auseinandergesetzt. Das kann Erkenntnis zu einem bestimmten Punkt sein oder Prophetie. Das kann Zungenrede sein oder die Auslegung. Das können ganz verschiedene Dinge sein, wie Gott wirkt. Und man kann dieses Thema, wir rechnen mit dem Übernatürlichen, jetzt natürlich von ganz verschiedenen Seiten anpacken. Ich habe mich dazu entschlossen, nachdem wir vor ein paar Jahren uns mal die Apostelgeschichte angeschaut haben, habe ich mir gedacht, lasst uns heute mal in den ersten Korintherbrief reingehen und uns die Gaben des Geistes anschauen. Und ich möchte gern diese Bibelstelle mit uns zusammen lesen, 1. Korinther 12, die Verse 7 bis 11. Wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du gerne mit aufschlagen, ansonsten wird es auch hier vorne an der Wand hoffentlich zu sehen sein. Da schreibt Paulus, jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben nach demselben Geist. Einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist. Einem anderen aber Wunderwirkungen. Einem anderen aber Weissagung. Einem anderen aber Unterscheidungen der Geister. Einem anderen verschiedene Arten von Sprachen. Einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Ich habe für diesen Text ganz bewusst die schwierigste Übersetzung genommen, die ich finden konnte, die revidierte Elberfelder. Okay, ich hätte noch die alte Elberfelder nehmen können, die wäre vielleicht noch ein bisschen schwieriger gewesen. Aber mir ging es nicht darum, den Text besonders schwierig zu machen, sondern ich habe einfach festgestellt, als ich die verschiedenen Übersetzungen verglichen habe, dass die allermeisten Übersetzungen versuchen, ihre Sicht der Dinge schon in diesen Text rein zu übersetzen. Und du kannst das gerne mal vergleichen. Entweder nimmst du die Bibeln, die du zu Hause hast, oder du kannst den Bible-Server vom ERF benutzen, wo du fast alle Bibelübersetzungen, die es so verfügbar gibt, nacheinander oder auch nebeneinander anschauen kannst. Und ich wollte es einfach mal so stehen lassen, weil manches, muss ich ehrlich zugeben, ist auch nicht so ganz klar. Was ist das Wort der Erkenntnis? Du kannst Bücher über die Geistesgaben lesen, und da wirst du ganz verschiedene Auslegungen dazu finden, was Paulus damit eigentlich gemeint hat. Oder das Wort der Weisheit. Mir geht es heute eigentlich weniger darum, dass ich erkläre, was Paulus damit gemeint hat. Das, was Paulus hier sagt, ist zunächst mal, dass Gott diese Gaben gegeben hat zum Nutzen. Manche sagen zum Nutzer aller oder zum Nutzen der Gemeinde. So, diese Gaben sind zu einem bestimmten Zweck gegeben und sie sind nicht dazu gegeben, dass wir uns besser fühlen oder dass wir uns überlegen fühlen, dass wir sagen können, ja, wir Pfingstler, wir haben es gecheckt und alle anderen haben es irgendwie nicht gerafft oder das sind keine richtigen Christen. Das ist nicht der Punkt, zu dem diese Geistesgaben gegeben sind. Das ist kein Orden, den wir uns in die Brust heften können, sondern diese Gaben sind gegeben, damit alle davon profitieren. Die Leute in der Gemeinde, aber auch die Leute außerhalb der Gemeinde. Und ich möchte heute ein bisschen auf ein Thema eingehen, was die Christenheit seit, ich weiß nicht wie lange, spaltet. Da gibt es Leute, die so wie wir der Meinung sind, diese Gaben, die sind von Gott gegeben und die setzen wir gerne ein. Und es gibt Menschen, die sagen, du brauchst auf diese Gaben nicht zu vertrauen, weil die haben aufgehört. Diese Gaben gibt es heute nicht mehr. Und da werden dann verschiedene Bibelstellen angeführt, zum Beispiel 2. Timotheus 4, Vers 20. Da schreibt Paulus, Erastus blieb in Korinth, Trophimus musste ich krank in Milet zurücklassen. Also Paulus konnte ihn auch nicht heilen. Also die Gabe der Krankenheilung hat da schon aufgehört gehabt. Paulus konnte nichts mehr machen. Und wenn du schon eine Weile bei uns in der Gemeinde bist, dann hast du mitbekommen, dass wir der Meinung sind, dass es die Gabe der Krankenheilung auch heute noch gibt, dass wir auch heute noch mit Kranken beten, aber dass auf der anderen Seite auch nicht jeder sofort geheilt wird. Und das ist damals genauso gewesen. Ob das nun ein Anzeichen dafür ist, dass die Gaben aufgehört haben, wage ich zu bezweifeln. Dann wird argumentiert, die Gaben waren dazu da, um die Apostel zu legitimieren. Und nachdem die Gaben, also Jesus sagt es ja, oder wir lesen das im Neuen Testament an verschiedenen Stellen, dass gesagt wird, dass Gott die Verkündigung der Apostel bestätigt hat durch Zeichen und Wunder. Und nachdem die Apostel dann gestorben waren, musste Gott da nichts mehr bestätigen und deswegen haben die Gaben aufgehört. Manche sagen, die Offenbarung ist abgeschlossen. Also das, was Gott wollte, was wir haben, denkt nochmal an wir lieben und ehren Gott und sein Wort, ihr könnt es auch gerne nachhören. Das ist abgeschlossen, die Bibel, da kommt nichts mehr dazu. Deswegen brauchen wir sowas heute nicht mehr. Insbesondere die Gabe der Prophetie, wird behauptet, hat aufgehört. Wir werden das heute noch ein bisschen genauer anschauen. Und da wird zum Beispiel dann der Vers oder die zwei Verse aus Hebräer 1 angeführt, wo es heißt, vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen, doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Und der Gedanke dahinter ist, also Gott hat durch seinen Sohn gesprochen und jetzt ist Ende. Jetzt hat Gott das letzte Wort gesprochen, also gibt es heute keine Prophetien mehr. Und jetzt haben wir die Bibel, im Gegensatz zu den ersten Christen, die die Bibel noch nicht haben. Deswegen brauchen wir diese offenbarenden Gaben, wie zum Beispiel die Prophetie, nicht mehr. Was ich dazu sagen muss, ist, dass selbst diejenigen, die sagen, dass es heute keine Geistesgaben mehr gibt, nicht die Frage stellen, ob heute Gott noch heilt oder ob Gott heute noch wirkt. Das ist nicht der Punkt. Darin sind sich jedenfalls in der Theorie alle einig. Deswegen würden auch die sogenannten Cessationisten, also diejenigen, die sagen, dass die Gaben aufgehört haben, vermutlich diesem Wert, den wir haben, wir rechnen mit dem Übernatürlichen, zustimmen, denn auch sie rechnen mit Gott. Ich habe dazu gesagt, theoretisch. Ich erinnere mich noch, vor etlichen Jahren, da war ein relativ bekannter, ich nenne jetzt keinen Namen, Prediger in der Gegend. Und wir haben zusammen eine Veranstaltung durchgeführt und im Rahmen dieser Veranstaltung hat dieser sehr bekannte Mann Gottes gesagt, der nicht zur Pfingstbewegung gehört, ganz ehrlich, ich bewundere euch Pfingstler ein bisschen, weil ihr damit rechnet, dass Gott heute noch heilt. Und dann dachte ich mir, oh, in der Theorie rechnen wir schon damit. Und jetzt können wir natürlich mit dem Finger zeigen und sagen, ja, die rechnen nicht damit. Aber wie viel rechnen wir eigentlich mit dem Eingreifen Gottes? Wie viel rechnen wir mit dem Übernatürlichen? Wir predigen über diesen Wert ja nicht deswegen, weil das bei uns so selbstverständlich wäre, sondern weil wir uns darum bemühen, dass wir diesen Wert nicht nur auf dem Papier haben, sondern dass wir ihn leben. Wenn du krank wirst, was ist dein erster Gedanke? Habe ich noch ein Medikament irgendwo? Hat der Arzt Zeit für mich? Oder denkst du daran, lass uns beten? So, alle Christen würden theoretisch zustimmen, dass Gott heute noch wirkt. Die Frage ist, gibt es diese Gaben noch? Und da gibt es einen Unterschied zwischen zum Beispiel einem Gebet. Wir beten für Kranke. Also wenn du krank bist und kommst, und fragst, könnt ihr mit mir beten? Oder du rufst uns nach Hause, haben wir auch schon gemacht und gehabt, dann tun wir das natürlich und dann wird gebetet. Das ist nicht die Gabe der Krankenheilung. Das ist einfach ein Gebet für einen Kranken. Aber speziell die Ekklesia hat eine Geschichte und die Geschichte hat damit angefangen, dass Gott einen Mann gebraucht hat, der von ihm die Gabe der Krankenheilung bekommen hat. Und bei dem sind diese Heilungen einfach in ganz verstärktem Maße aufgetreten. Selbst er hat gesagt, er hat nicht alle geheilt. Aber es ist ein Unterschied, ob wir einfach beten oder ob wir glauben, dass Gott Menschen mit einer Gabe ausstattet, die sie dazu befähigt, zum Beispiel Wunder zu tun, Kranke zu heilen, prophetisch zu reden, in neuen Sprachen zu reden. Und während das bei der Krankenheilung vielleicht noch so eine mehr oder weniger allgemeine Zustimmung findet, werden wir bei der Prophetie auf jeden Fall auf Widerstand stoßen bei manchen Leuten. Man sieht die Gabe der Prophetie als einen Angriff auf die Vollständigkeit und auf die Bedeutung der Heiligen Schrift und deswegen ist man da sehr, sehr vorsichtig in manchen Kreisen. Und deswegen würde ich mit euch heute gerne in einem ersten größeren Teil uns anschauen, wozu die Gabe der Prophetie gegeben wurde und wie sie im Neuen Testament ausgeübt wurde. Und ich habe versucht, alle Bibelstellen mir anzuschauen, wo irgendwo im Neuen Testament was über Propheten, Prophetien oder prophetisch reden, Weissagen die Rede ist. Das Allermeiste bezieht sich auf das Alte Testament, wo in der Predigt dann gesagt wird, die Propheten haben das und das vorhergesagt und das passiert oder so. Oder wo Jesus auf die Propheten Bezug nimmt und sagt, das ist das, was sich heute erfüllt. Aber es gibt so ein paar Stellen, wo wir sehen, wie neutestamentliche Propheten die damals gelebt haben, ihre prophetische Gabe ausgeübt haben. Und bevor wir zu diesen Beispielen gehen, möchte ich nur eine Stelle vorweg uns vorlesen, wo es in Epheser Kapitel 4, Verse 11 bis 13, wo uns da Paulus Folgendes schreibt. Er, nämlich Gott, hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Auch da habe ich ganz bewusst eine sehr genaue und vielleicht sprachlich ein bisschen quer im Hals liegende Übersetzung genommen, damit wir nicht zu viel schon in diesen Text rein interpretieren. Das Erste, was ich lese, ist, er hat diese Gaben gegeben zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Also diese Gaben, diese Ämter vielleicht auch, die hat Gott gegeben, damit die Heiligen, nämlich wir alle, habe ich jetzt heute nicht die Zeit, darauf einzugehen, aber alle Gläubigen ausgerüstet werden für ihren Dienst. Das ist das Ziel, was diese fünf, die hier genannt sind, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer tun sollen. Das Ziel, was hier gegeben wird, ist die Einheit des Glaubens, die Erkenntnis des Sohnes Gottes und die volle Mannesreife zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Also, ich würde es mal sagen, damit der Leib Christi erwachsen wird. Das ist das Ziel. Und jetzt würde ich euch gern fragen, ist dieses Ziel erreicht? Ist es jemals erreicht gewesen? War es, nachdem die Apostel, der letzte Apostel gestorben war, war dieses Ziel erreicht, dass die Heiligen eins sind und dass der Leib Christi zum vollen Wuchs Christi gelangt ist? Und ich glaube, dass es keinen gibt, der auch bloß im Entferntesten daran denkt, dass das irgendwie schon passiert ist. Und dann sehen wir auch, ja, vielleicht haben die Apostel aufgehört. Darüber könnte man vielleicht noch diskutieren. Die Propheten, wird behauptet, die haben aufgehört. Was ist mit den Evangelisten? Was ist mit den Hirten? Was ist mit den Lehrern? Haben die auch aufgehört? Gibt es die nicht mehr? Und ich denke, wir merken schon, dass das irgendwie scheinbar nicht so wirklich zu diesen Texten passt. So, warum sollte die Prophetie aufhören, das Lehren aber nicht? In der Bibel wird tatsächlich davon geredet, dass diese Gaben aufhören. Und auch diese Stelle möchte ich euch nicht vorenthalten. 1. Korinther 13, Verse 8 bis 12. Die Liebe hört niemals auf. Es ist nach diesem Abschnitt, Kapitel 13, den man auch das hohe Lied der Liebe nennt. Prophetisches Reden hat ein Ende. Zungenreden verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen. Dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie auch ich durch und durch erkannt worden bin. Also halten wir zunächst mal fest, Prophetie, Zungenrede, Erkenntnis, die jetzt hier in diesen Versen genannt werden, die werden aufhören. Oder haben sie aufgehört? Paulus gibt uns hier zwei Hinweise, wann dieses Aufhören passiert. Und das Erste ist, wenn das Vollendete kommt, im Vers 10. Und das Zweite ist, dass wir durch und durch erkennen werden. Und ich glaube, wenn wir unvoreingenommen an diese Texte rangehen, dann kann das eigentlich nur eines heißen. Wenn ich erkennen werde durch und durch und wenn ich jetzt nur stückweise erkenne, Glaubst du, dass es zu deinen Lebzeiten daran irgendeine Änderung geben wird, dass du stückweise erkennst? Das wird sich erst dann ändern, wenn Jesus wiedergekommen ist und wir ihn im Himmel begegnen. Vorher wird es nicht passieren. Wenn das Vollendete kommt, meine feste Überzeugung, da ist nichts anderes damit gemeint, als wenn Jesus wiederkommt auf diese Welt und wenn dieses Zeitalter seinen Abschluss finden wird und das Vollendete, der Vollendete quasi wieder erscheinen wird. Und das bezieht sich nicht auf die Bibel. Das ist meine feste Überzeugung. Und ich glaube, das ist auch, wenn man diesen Text einigermaßen objektiv versucht zu begegnen, auch überhaupt nicht da drin in diesen Versen. So, die Geistesgaben haben wir gesehen, die sind geschenkt zur Aufbauung der Gemeinde, zum Nutzen aller und zum Nutzen Einzelner. Und auch das sagt uns Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Verse 3 und 4. Wer prophetisch redet, redet zu Menschen. Er baut auf, ermutigt, spendet Trost. Wer in Zungen redet, baut sich selbst, wer aber prophetisch redet, baut die Gemeinde auf. Der Punkt, den Paulus hier machen will, ist, wenn du in Zungen redest, dann erbaust du nur dich selbst. Wenn du prophetisch redest, erbaust du die Gemeinde. Deswegen ist es besser, prophetisch zu reden. Aber er sagt, redet in Zungen. Ich rede mehr in Zungen als ihr alle, sagt er. Um was es ihnen hier geht, ist, diese Gaben haben einen Nutzen. Manche haben einen Nutzen für andere, manche haben einen Nutzen nur für mich selber. So, die Zungenrede zum Beispiel, die hat den Nutzen, mich selbst aufzubauen. Brauchen wir das jetzt nicht mehr, weil die Apostel nicht mehr leben? Brauchen wir das nicht mehr, weil wir die Bibel haben? Wenn du in Zungen redest, dann wirst du nicht deswegen auferbaut, weil die Worte, die du sagst, weil du die verstehst und weil du daraus irgendeine Erbauung ableitest. Paulus macht sehr klar, dass Leute, die in Zungen reden, das typischerweise nicht selbst verstehen, was sie das sagen. Das heißt, diese Auferbauung, die kann nicht dadurch ersetzt werden, dass ich quasi über meinen Verstand einen Bibeltext aufnehme und der mich erbaut. Sondern das, was hier gemeint ist, ist, dass der Heilige Geist in mir auf irgendeine Art und Weise diese Erbauung schenkt, indem ich diese Gabe ausübe, bei der mein Verstand letztendlich vollkommen unbeteiligt ist. Das ist für Leute, die, sage ich mal, sehr rational irgendwie unterwegs sind, schwierig und macht uns vielleicht Probleme, aber es ist trotzdem was, was Gott geschenkt hat. Das heißt, auch dieses Zungenreden wird nicht dadurch unnötig, dass wir jetzt die Bibel haben, die wir lesen können. Was haben neutestamentliche Propheten gesagt? So, jetzt kommen wir zu dem, was ich vorher schon angedeutet habe. Apostelgeschichte 11, 27 und 28. Während dieser Zeit kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen, Agabus, trat vor die versammelte Gemeinde und sagte auf Eingebung des Heiligen Geistes voraus, dass eine große Hungersnot über die ganze Erde kommen würde, wie sie dann auch tatsächlich unter der Regierung des Kaisers Claudius eintraf. Agabus hat gesagt, es wird eine Hungersnot kommen. Da hilft dir die Bibel wenig. Das ist eine neutestamentliche Prophetie, und da wird ausdrücklich gesagt, dass der Heilige Geist dem Agabus das eingegeben hat und er das ausgesprochen hat. Das wird nicht dadurch unnötig, dass wir die Bibel haben oder dass die Offenbarung abgeschlossen ist. Das ist was, was für die Leute damals überlebensnotwendig war. Und der Heilige Geist hat geredet und sie konnten sich darauf vorbereiten. Apostelgeschichte 13, Vers 1 und 2. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Es waren Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius von Cyrene, Manan, der zusammen mit dem Fürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sagte ihnen der Heilige Geist, gebt mir Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Also da gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Und die haben miteinander gebetet. Und dann hat der Heilige Geist gesprochen. Wenn da Propheten dabei waren, würde ich jetzt mal vermuten, dass hier Prophetie am Werk war. Ich denke, da tut man dem Text keine Gewalt an. Und was hat diese Prophetie gesagt? Ich hätte gern, dass Barnabas und Saulus einen Dienst für mich machen. Das ist ein ganz konkretes Reden in eine ganz konkrete Situation hinein. Die wird nicht durch die Bibel überflüssig. Jetzt kann man nicht sagen, ja, man kann ja auch die Bibel lesen und da steht dann irgendein Vers und der wird mir dann irgendwie lebendig und dann benutzt Gott den, um was zu sagen. Das mag sein, wie es will. Was Gott benutzt, wie Gott redet, das ist seine Entscheidung. Das können Träume sein, das kann aufgrund von einem Bibelvers sein, das kann auf welcher Anlass auch immer Gott benutzt. Im Alten Testament finden wir, dass Leute irgendwelche Bäume gesehen haben und daraus dann Gott geredet hat. Aber das Entscheidende ist, dass Gott geredet hat und dass Gott einen Auftrag gegeben hat, der eben nicht allgemein war. So nach dem Motto, Gott sagt, wir sollten alle irgendwie evangelisieren und wir sollten irgendwie alle missionarisch aktiv sein. Sondern er hat ganz speziell geredet. Er hat gesagt, Paulus und Barnabas, für die habe ich einen Auftrag. Apostelgeschichte 15, Vers 32. Judas und Silas, die selbst Propheten waren, sprachen lange mit den Brüdern und Schwestern und machten ihnen weiter Mut und stärkten sie. Jetzt kannst du sagen, ja, aber die können ja einfach mit ihnen geredet haben. Aber da steht, sie waren selbst Propheten. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass sie diese Gabe ausgeübt haben. Und indem sie sie ausgeübt haben, haben sie ihnen Mut gemacht und sie gestärkt. Was auch immer sie ihnen gesagt haben. Versteht mich nicht falsch, das muss nicht unbedingt immer sein. Wir müssen nicht durch unser Leben hecheln und immer sagen, wo ist die Prophetie und ich brauche das ganz unbedingt. Aber wenn Gott beschließt, dass es gut und wichtig ist, diese Gabe zu haben und diese Gabe gibt, dann lasst uns doch damit rechnen, dass er sie auch gibt und dass Gott redet und dass Gott zu uns spricht, dass er uns auferbaut. Nicht nur die Prophetie, auch die anderen Gaben. Die Prophetie wird in der Predigt von Petrus zu Pfingsten sogar als Zeichen der letzten Zeit angeführt. Sagt Petrus, Apostelgeschichte 2, Vers 17, wenn die letzte Zeit anbricht, sagt Gott, dann gieße ich über alle Menschen meinen Geist aus. Männer und Frauen in Israel werden dann zu Propheten. Lass mich mal eins sagen, da steht zwar in Israel, aber ich glaube, wenn wir die Lehre der Bibel genau lesen, dann verstehen wir, dass damit nicht nur Leute in Israel gemeint waren. Junge Leute haben Visionen und die Alten prophetische Träume. Ob du dich jetzt eher bei den Jungen oder bei den Alten angesprochen fühlst, das bleibt dir jetzt überlassen. Ich würde mich jetzt ohne Probleme bei den Alten einreihen. Mit den prophetischen Träumen ist ein bisschen schwierig bei mir. Ich träume normalerweise ganz wenig und wenn, dann erinnere ich mich meistens nicht mehr dran. Aber warum auch nicht, warum sollen wir nicht damit rechnen, dass Gott durch Träume zu uns redet? Zu Josef hat Gott immer wieder durch Träume geredet, zum Vater von Jesus. Zum anderen Josef übrigens auch. Und junge Leute haben Visionen. Rechnet damit, dass Gott euch Träume und Visionen schenkt. Rechnet damit, dass Gott euch benutzt, um prophetisch zu reden. Rechnet damit, dass Gott euch gebraucht, dass Gott sich als lebendig zeigt. Rechnet damit, dass Gott euch Gaben schenkt, für euch und für andere. Ich bin fest davon überzeugt und wir als Gemeinde sind fest davon überzeugt, dass wir auch heute noch mit dem Übernatürlichen rechnen sollen, dürfen und müssen. Und dass diese Geistesgaben aktiv bleiben, bis Jesus wiederkommt, bis der Vollkommene erscheint und bis wir vollkommen erkennen werden. Und so lange schlagen wir uns mit den Werkzeugen durch, die Gott uns gegeben hat. Wir lieben und ehren Gottes Wort. Und das wird die Basis all dessen sein, was wir tun. Und wir müssen auch diese Geistesgaben immer auf der Basis der Schrift sehen und praktizieren und prüfen. Aber ja, wir rechnen auch damit, dass Gott übernatürlich wirkt, dass Gott redet, dass Gott Dinge verändert, dass unsere Gebete nicht bloß bis zur Decke gehen, sondern dass Gott eingreift. Und ich möchte euch Mut machen, rechnet mit dem Übernatürlichen. Rechnet damit, dass nicht alles einfach so läuft, wie es immer gelaufen ist. Ich hab noch eine kleine Übersicht versucht. Ich habe es dann irgendwann bleiben lassen. Ich habe mal versucht rauszukriegen, wie viel Wunder eigentlich so passiert sind im Neuen Testament. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber du liest die Bibel und dann kommt dir das so vor, als ob die Wunder, zack, 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 das sind immer Wunder passiert. Tag und Nacht ständig. Ich habe mir so gedacht, wenn du das so liest, dann ja, könnte einem das fast so vorkommen. Aber weißt du, was ich glaube? Wenn wir eine Chronik unserer Gemeinde schreiben würden, vielleicht zum 50-Jährigen oder vielleicht auch früher oder sowas, dann würden wir da nicht den heutigen Sonntag vielleicht aufführen und am, wie viel haben wir heute? 13.? Nee, 15., genau. Freitag war der 13. Am 15. Februar, da hat sich die Gemeinde in Laubingen getroffen und hatte einen ganz normalen Gottesdienst und das war nett. Da würden wir die Highlights reinschreiben, ist doch klar. Und so haben das die Leute im Neuen Testament auch gemacht. Die haben die Highlights aufgeschrieben und dann liest du das und dann kommt dir das so vor, als ob da ständig irgendwas passiert ist. Und ich weiß gar nicht, ob wir so weit von der neutestamentlichen Wirklichkeit entfernt sind. Oder ob das einfach aus der Perspektive und aus der Art und Weise, wie das halt zusammengefasst werden musste, dichter wirkt. Aber egal, wie viel Übernatürliches passiert, egal wie oft Gott Wunder tut, egal wie oft Gott prophetisch redet, das ist seine Entscheidung. Was wir tun sollten, ist, das nicht zu blockieren. Paulus gibt uns sehr deutliche Anweisungen, dass er sagt, betrübt den Geist nicht oder löscht ihn nicht aus. Also man kann schon auch eine Lebenshaltung haben, wo Gott einfach nicht mehr durchkommt und wo Gott das nicht tun kann, was er will. Über Nazareth wird mal gesagt, da konnte Jesus nicht viel Wunder tun, weil sie ungläubig waren und weil sie ihn abgelehnt haben. Also wir können schon was dagegen tun, dass Gott so wirken kann, wie er will. Oder auf der anderen Seite können wir ihm die Tür aufmachen. Wir können sagen, Herr, ich bin bereit. Ich schaffe Raum. Und dann rechne damit, dass Gott diesen Raum füllt. Rechne damit, dass was passiert. Und rechne damit, dass er es nicht nur durch andere tut. Herr, hier bin ich. Sende meinen Bruder. Sende meine Schwester. Benutz alle, aber bitte nicht mich. Kannst du auch beten. Wenn Gott dich berufen hat, dann gehe ich mal davon aus, dass du dich eine Weile wehren kannst. Mose hat sich auch gewehrt. Am Ende hat Gott ihn dann doch überzeugt, dass es gut ist, dieser Berufung zu folgen. Und Gott geht mit jedem einen guten Weg. Gott wird dich auch nicht zwingen, was zu tun, was du nicht möchtest. Aber rechne damit, dass er dich gebraucht. Und zwar nicht bloß für dich. Ich möchte euch persönlich ermutigen, redet in Zungen. Allein für euch in eurer Gebetszeit. Wenn du nicht weißt, wie das geht, das ist nicht wichtig. Das musst du auch nicht lernen. Das schenkt Gott. Und ich kenne genügend Beispiele, eins bin ich selber, wo Leute einfach plötzlich, ohne dass irgendjemand beteiligt war, weil sie dafür offen waren, angefangen haben, in anderen Sprachen zu reden. Und das ist eine Gabe, die Gott uns geschenkt hat, zur Auferbauung, zum Gebet, wie auch immer. Und die setzen wir ein. Und Paulus sagt, tut es. Aber streckt euch danach aus, er redet sogar von größeren Gaben, diese größeren Gaben einzusetzen. Weil von der Gabe der Zungenrede, da habe eigentlich bloß ich was. Aber von der Gabe der Prophetie, da haben andere was. Von der Gabe der Krankenheilung haben andere was. Von den Wundertaten haben andere was. Von der Erkenntnis, von der Weisheit haben andere was. Vom Glauben haben auch andere was. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, rechnet mit dem Übernatürlichen, lasst euch von Gott gebrauchen. und streckt euch aus nach den Gaben, die Gott schenkt. Amen. Und ich danke dir, dass du es so gut mit uns meinst. Ich danke dir, Herr, dass du in unser Leben gekommen bist und uns Hoffnung gegeben hast. Ich danke dir, Herr, dass du anklopfst und dass du mit uns Gemeinschaft haben möchtest. Und ich möchte dir immer wieder neu die Tür öffnen. Ich möchte dir Raum geben. Ich möchte dir Platz machen. Ich möchte, dass du in meinem Leben so wirken kannst, wie du das möchtest. Und wenn du mich gebrauchen möchtest, Herr, um andere Menschen zu segnen, um andere Menschen aufzubauen, Herr, dann möchte ich das tun. Ich möchte bereit sein dafür. Wenn du es auf natürlichem Wege tun willst, möchte ich bereit sein dafür. Und wenn du es auf übernatürlichem Wege tun willst, dann möchte ich bereit sein dafür. Danke, Herr, dass du ein lebendiger Gott bist. Und dass der lebendige, übernatürliche Gott sich übernatürlich offenbart, Herr, daran glauben wir und daran halten wir fest. Dir sei alle Ehre. Amen.